Ja, ihr Lieben, es gibt die unterschiedlichsten Wege, zu Gott zu kommen. Die einen sind zu Gott gekommen, nicht ganz freiwillig, weil sie die äußeren Umstände des Lebens sie dazu gebracht hat. Also man kann so ein Flugzeug schon auch zu Gott finden, ja, wenn die Angst groß genug ist. Andere sind, haben zu Gott gefunden, so wie ich, weil ich keinen Ausweg gesehen habe, ja, und ich denke, die meisten von uns haben Gott gefunden oder sind zu Gott gekommen in einer persönlichen Notlage. Dann sind welche zu Gott gekommen, sie haben es in ihrem Elternhaus erlebt, sie haben das vorgelebt bekommen von ihren Eltern und es war für sie völlig normal. Also sie haben einen guten Glauben vorgelebt bekommen von ihren Eltern, von ihren Großeltern und haben demzufolge eine Entscheidung getroffen für ein Leben mit Jesus. Meine liebe Frau gehört dazu, ja. Frommes Elternhaus, fromme Erziehung, frommes Erzgebirge. Immer fromm. Und dann gibt es auch noch die Gruppe, die das zu Hause erlebt haben, aber als einengend und dann ausgebrochen sind aus dem Glaubenssystem, aber später nachher auch in Lebenskrisen gekommen sind oder in Herausforderungen und sich dann wieder besonnen haben auf den Glauben ihrer Kindheit, den Glauben ihrer Eltern. Das Entscheidende aber ist, bei allen drei Gruppen, dass wir bei Jesus Christus rausgekommen sind, bei der Entscheidung für ein Leben mit Jesus. Als Jesus am Kreuz hing und so gestorben ist, so ganz langsam gestorben ist, da hat er an meine liebe Frau gedacht, ja, und hat gedacht, die Conny, die wird mal immer artig sein und christliches Elternhaus, für Conny muss ich nur ein bisschen sterben. Aber für Jürgen, für den Lumpen, für den muss ich mich voll reinhängen. Und ihr merkt schon, so ein Quatsch, ja? Das ist so wichtig, dass wir verstehen, Christus hat für uns alle den gleichen Preis bezahlt. Egal, aus welcher Hütte wir kommen, okay? Egal, unter welchen Umständen, ob das abstürzende Flugzeug ist oder ob es das fromme Elternhaus ist. Wir brauchen miteinander alle, jeder für sein Leben, diese ganz klare Entscheidung für ein Leben mit Gott. Diesen Spruch kennen ihr sicher alle, Gott hat keine Enkelkinder. Und das Thema für heute heißt ja hier, Gott wird persönlich. Und ich habe drei Punkte mitgebracht für diesen Abend. Der erste Punkt, Gott wird persönlich in und durch Jesus. Gott wird persönlich in dir, der zweite Punkt. Und Gott wird persönlich durch dich, ist der dritte Punkt. Gott wird persönlich in und durch Jesus. Wenn Jesus nur gekommen wäre, um den Preis für unsere Erlösung zu bezahlen, dann hätte ihn auch Pilatus finden können und umbringen. Das Opfer wäre gültig gewesen. Er war schon als Baby ohne Sünde. Ja, also wenn es nur darum gegangen wäre, den Preis zu bezahlen, hätte er auch als Kind, als Baby schon sterben können. Das Opfer wäre gültig gewesen. Aber darum ging es nicht allein. Er hatte noch eine andere Mission, nämlich uns die Liebe des Vaters zu zeigen. Das zeigt sich in der Antwort, die er dem Jünger Thomas gibt. Thomas fragt eines Tages, zeige uns den Vater. Und Jesus sagt, Mensch Thomas, so lange bin ich bei euch. Und du kennst ihn nicht? Und dann sagt Jesus, wer mich sieht, der sieht den Vater. Und da eben wird es persönlich. Wenn wir also unseren Vater im Himmel kennenlernen wollen, wie er tickt, wie er denkt, wie er sich den Menschen zuwendet, dann müssen wir die vier Evangelien lesen. Und in diesen vier Evangelien sehen wir, wie Jesus sich erbarmt hat über den Sünder, über die Sünder. Wie er sich erbarmt hat über den Aussätzigen, ihn auch noch angefasst hat. Wie er sich erbarmt hat über einen Zöllner, den keiner leiden konnte. Über Prostituierte. All diese ganzen Geschichten, wie Jesus dem Menschen persönlich nahe gekommen ist und es hat ihr Leben verändert. Und dann immer drüber schreiben, wer mich sieht, der sieht den Vater. Jesus hat ja nichts anderes gemacht, als den Vater wieder neu bekannt zu machen, wie er eigentlich schon bekannt gewesen ist, aber viele Leute haben das aus dem Blick verloren. Er war schon im Alten Testament bekannt. Es gibt diesen arbeitsunwilligen Propheten, Jona. Ja? Der hatte irgendwie eine Sache mit einer Arbeitsverweigerung und machte erstmal eine Urlaubsreise nach Spanien. Ja? Und Gott hat ihn wieder eingeholt. Und dann erfüllt er endlich seine Mission, aber auch nur widerwillig. Und als Gott dann auch noch barmherzig ist am Ende, lässt Jona sich zu der dümmsten aller Erklärungen hinreißen, die ich in der Bibel je gelesen habe, um die Arbeit zu verweigern. Jona sagt nämlich zu Gott, ich wusste, dass du barmherzig bist, voller Güte und Gnade und dass dich Unheil gereut. Das müsst ihr euch mal überlegen. Deswegen wollte Jona nicht predigen, weil er was wusste? Er wusste, wie Gott tickt. Er wusste, wie Gott ist. Gott ist barmherzig, voller Güte, voller Gnade. Und Jesus hat das durch sein Leben den Menschen persönlich nahegebracht. Gott ist so persönlich geworden. Durch Jesus hat er seine Liebe gezeigt. Wir sehen das im Leben der Sünderin, der Prostituierten, die ihn mit Öl salbt. Ausgestoßen, ausgenutzt, vielleicht schon als Kind missbraucht. Viele dieser Prostituierten geht es so, sie fühlen sich wertlos, ihre Würde beraubt. Und dann kommt so eine Frau in die Versammlung von diesen heiligen Männern, ja, dem Pharisäer Simon, und die ganzen sitzen alle da, und diese Frau kommt dort rein mit dem Salböl, salbt Jesus die Füße. Und Jesus, vor all diesen Männern, sagt er, dir sind deine Sünden vergeben. Er hat ihre Würde wiederhergestellt. Er hat sie wieder aufgenommen in die Gemeinschaft. Das geht so tief rein. Gott wird persönlich. Der andere Typ am anderen Ende der Gesellschaft, Zachäus, hat für die Stasi gearbeitet. Nein, hat er nicht, aber er hat sich verkauft ans römische System. Zöllner ist er geworden. Und nicht nur Zöllner, Oberzöllner. Zachäus war nicht nur ein Schwein, der war das Oberschwein. Hat die eigenen Leute abgefettet. Den hat keiner mehr für voll genommen. Und als Jesus kam, haben sie alle breit hingestellt. Keiner wollte ihn durchlassen. Klettert der Zollbeamte auf den Baum und Jesus kommt. Und was sagt Jesus zu Zachäus? Mach dies, mach jenes, tu das. Er sagt, Zachäus, ich muss heute bei dir essen kommen. Da fällt der Zollbeamte vom Baum, schüttelt sich den Staub ab und stolz wie Bolle läuft er neben Jesus her. Zu mir kommt ihr heute essen. Was hat Jesus gemacht in dem Augenblick? Er hat die Würde wiederhergestellt von Zachäus, hat ihn wieder aufgenommen in die Gemeinschaft. Und wir sehen es dann schon beim Essen, die Veränderung von Zachäus. Ja? Was ich gestohlen habe, gebe ich zurück. Den Armen gebe ich es vierfach. Gott ist gekommen, um die Würde des Menschen wiederherzustellen. Das geht für mich so tief rein. In meiner Zeit, wo ich abhängig war, auf der Straße gelebt habe, ich war nikotinabhängig, ich habe 2 Schachteln am Tag geraucht, ich bin mit den Kippen eingeschlafen, mit den Kippen aufgewacht, hatte 3-mal ein Brandloch früh im Bett. Da gab es den Spruch, rauche nie im Bett, die Asche, die herunterfällt, könnte deine eigene sein. Ich bin nachts los am Abenddämmerung und habe die Kippen anderer Leute vor den Geschäften aufgesammelt. Du fühlst dich total entwürdigt, machst das heimlich. Diese Geschichten von der Wiederherstellung der Würde, die landen bei mir so tief, so persönlich, weil Gott meine Würde wiederhergestellt hat. Und das ist eine der wichtigsten Botschaften. Wie vielen Menschen wird heute die Würde genommen? Gott stellt unsere Würde wieder her. Gott wird persönlich. Wer mich sieht, der sieht den Vater, sagt Jesus. Und diese Liebe und die Vergebung Gottes veränderte ihr Leben, veränderte mein Leben. Und damit sind wir beim zweiten Punkt. Gott wird persönlich in dir. Als ich gestern auf der Fahrt nach Wetzlar war, auf der Autobahn, hatte ich eine Autopanne, hinten links. Ich bin also rangefahren, habe mir alles zusammengesucht, den Radschlüssel, den Wagenheber, und hinten links Richtung Autobahn habe ich meinen Wagen aufgebockt, habe das Rad abgeschraubt, habe das Ersatzrad angeschraubt und mein letztes Rad ist mit der Radmutter auf die Autobahn gerollt. Und ich hinterhergerannt, und da kommt so ein 20-Tonner und fährt einfach über mich drüber. Einfach so, hält nicht mal an. Ich stehe auf, klopfe mir den Staub ab und denke mir, der Typ muss doch spinnen. Der kann mich doch nicht einfach überfahren und nicht stehen bleiben. Aber der Herr sei gepriesen, ich habe nicht einen einzigen Kratzer. Halleluja.
Ihr merkt schon, dass die Geschichte erfunden ist, oder?
Was ist denn größer, ihr Lieben? Gott oder ein 20-Tonner?
Wenn wir Gott begegnen, bleiben Spuren in unserem Leben. Wenn wir ein 20-Tonner begegnen, auch. Aber wenn wir Gott begegnen, hat das eine Auswirkung auf, in und durch unser Leben.
Wenn es keine Auswirkung hat, dann sind wir Gott nicht begegnet, sondern einem religiösen System. Als Simon Petrus Jesus sah in seinem Boot, fiel er ihm zu Füßen und sprach: Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Wann immer Menschen Gott begegnet sind, persönlich, ob im Alten oder Neuen Testament, gab es eine Reaktion. Die einen wollten sterben, die anderen sind umgefallen, die anderen haben gesagt: Wehe mir. Oder es gab eine Veränderung. Petrus spürt hier etwas von der Heiligkeit Gottes. Er spürt auch, mein Leben läuft nicht so, wie Gott es sich vorgestellt hat. Ob du Gott begegnet bist oder lediglich einem kirchlichen, religiösen System, zeigt sich in der Veränderung deines Lebens. Wenn du in einem Schwimmbad in ein Schwimmbecken springst, dann wirst du nass. Das ist so. Wenn du nicht nass wirst, dann war da kein Wasser drin. Und dann landest du hart. Dann hast du Schmerzen. Das Schwimmbecken sah gut aus, hat sogar nach Chlor gerochen. Und es war auch alles da. Aber das Wasser hat gefehlt. Ihr Lieben, es sind weder die fetzigen und poppigen Gottesdienste oder das Festhalten an alten Ordnungen. Beides hat seine Berechtigung. Aber wenn in unseren Kirchen der Inhalt fehlt, die Botschaft von Jesus Christus, nützen die fetzigsten Gottesdienste nichts und auch die alten Ordnungen nichts. Menschen verändern sich, weil sie der Botschaft von Jesus Christus, weil sie Jesus Christus persönlich begegnen. Und dort verändert sich etwas. Wir haben in Berlin Teen Challenge, ja, und die machten einen Straßeneinsatz unter die Drogenabhängigen da in Berlin und erzählten ihnen von Jesus. Und einen von diesen hat der Herr an dem Tag das Herz aufgetan, einen von den Drogenabhängigen. Ja? Er wollte ein neues Leben anfangen mit Jesus und hat auf der Straße, so wie ich damals das Gebet, ja, so nichts ahnend, das Gebet gebetet, dass Gott in sein Leben kommt. Und dann musste er am Abend nicht wohin mit sich, und dann haben sie ihn mitgenommen in die Rüttelstraße, war die Übergangseinrichtung von Teen Challenge, und haben sie ihn mitgenommen. Und er hatte ja gar nichts, ja. Dann ist er zu einem Mitlebenden gegangen und er hat gefragt: Kann ich mir mal dein Duschzeug borgen? Und ja, klar, bitte. Aber Duschzeug oder borgen hieß für diesen Drogenabhängigen, das gehört jetzt mir. Das war einfach sein altes Leben, ja. Was ich mir borge, gehört jetzt mir. Alles klar. Er hat geduscht und sich ins Bett gelegt. Am nächsten Morgen macht er auf mit dem ganz eigenartigen Gedanken. Der Gedanke war nämlich: Du musst das Duschzeug zurückgeben. Und er: Wehe, ich muss das Duschzeug zurückgeben. Weil der Gedanke war wieder da: Du musst das Duschzeug zurückgeben. Er war völlig irritiert über diesen Gedanken, hat den Mitarbeiter gesucht, der ihn auf der Straße zu Jesus geführt hat, und hat ihn angeschnauzt und gesagt: Ey Alter, was hast du mit mir gemacht? Ich habe das gehört und da war ich mal Abfeier. Wisst ihr, Gott ist ihm begegnet. Er hat nie eine Predigt gehört. Aber Gott ist ihm begegnet. Und Gott hat sein Gewissen wach gemacht. Ihr Lieben, wir sollen die Leute zu Gott führen, zu Jesus führen und ihn sein Werk machen lassen. Dann verändert sich alles andere. Wenn Gott mit seiner Heiligkeit, mit seiner Liebe, mit seiner Vergebung, mit seinem Heiligen Geist in unser Leben kommen, passieren Veränderungen. Dann wollen wir auch Dinge nicht mehr tun, die wir früher getan haben.
Ich habe euch schon gesagt, dass ich geraucht habe wie Schlot. Und ich war auch noch, als ich Christ war, habe ich auch noch geraucht, so 6 Jahre. Und in dieser damaligen Umgebung, wo ich, also Christenumgebung, ja, wo ich Christ geworden bin, die waren alle sehr, sehr fromm, sehr heilig, oder wie man das jetzt ausdrückt, ja. Also als Raucher hattest du da echt ein schweres Leben. Da warst du schon immer mit einem Bein in der Hölle. Ne? Manche haben dir das auch so nahe gebracht. Riechst du schon den Rauch der Hölle? Und so, oh ja, ja, das war schon eine deftige Zeit, ja. Und ich habe gerne geraucht, weil es mir geschmeckt hat. Und außerdem durfte ich Rauchpausen machen. Die anderen haben weitergearbeitet und wir Raucher durften Pause machen. Gibt keinen Grund aufzuhören zu rauchen, okay? Und eines Tages kommt einer von diesen Christen wieder zu mir. Du bist Christ, ja, du rauchst, ja. Und dann sagt er, ist in Ordnung. Sag ich, wie ist in Ordnung? Na, ich habe den Eindruck, du willst gar nicht aufhören zu rauchen. Sag ich, genau, ich will gar nicht aufhören zu rauchen, mir schmeckt's. Dann sagt er auch wieder, ist kein Problem. Wie, kein Problem? Kein Problem, sagt er. Wenn du nicht willst, dann geh zu Gott und sag, Herr, ich will nicht, aber wenn du willst, dass ich will, dann mach, dass ich will. Und Leute, es gibt Gebete, die sollte man nicht beten, weißt du das? Ich habe eine geraucht und habe zu Gott gesagt, Herr, mir schmeckt's. Aber wenn du willst, dass ich will, dann mach, dass ich will, dann mach, dass ich will. Das war der Anfang vom Ende. Nach dieser Kippe wollte ich aufhören mit Rauchen. Hat noch eine Weile gedauert. Aber Gott hat das Wollen geschenkt und das vollbringen. Ihr Lieben, wir dürfen vor Gott zugeben, was wir wollen, was wir nicht wollen. Aber wir dürfen ihn bitten, dass seine Liebe uns verändert. Und wenn wir lieben, dann wollen wir uns verändern. Es gibt diesen alten Spruch, der lautet, wenn der Bauer sich bekehrt, merken das sogar die Kühe im Stall. Es gibt eine Geschichte über die Erweckung in England, über die Kohlearbeiter unter Tage, die haben dort Kohle rausgeschafft mit Maultieren und die haben nur geflucht, ja. Die haben die Maultiere durch Fluchen angetrieben, das war schon eine sehr krasse Gesellschaft. Und dann kam Erweckung in die Gegend. Die Bergarbeiter bekehrten sich zuhauf, die Kneipen blieben abends leer, weil die in den Versammlungen waren und ihre Sprache veränderte sich. Sie hörten auf zu fluchen. Wisst ihr, was der Witz in der Geschichte war? Die mussten die Maultiere austauschen. Die Maultiere haben die nie mehr verstanden. Die mussten die erstmal ans Vokabular. Ich finde die Geschichte so genial. Wenn Gottes Liebe kommt, wenn Gott persönlich wird, verändert sich etwas. Und meine Umgebung bekommt es mit. Das ist ein wichtiger Punkt. Kommt nicht immer zurecht damit, das ist ein anderes Thema, aber es wird deutlich. Wenn wir Gott begegnen, oder wenn Gott uns begegnet, verändert das unser Leben. Und damit sind wir beim dritten Punkt. Gott wird persönlich durch dich. Am 10. Oktober 1981 bin ich zum Glauben gekommen. Am 11. Oktober 1981 bin ich zum allerersten Gottesdienst gegangen, einer evangelischen Kirche vor Ort. Das waren halt Evangelien. Nach dem Gottesdienst kommt eine Familie auf mich zugesteuert. Mutter, Vater, drei Jungs. Und sie sagt, du bist wohl neu hier. Ich war damals sehr langhaarig, ja, hab noch geraucht, geschlot, hab gestunken nach dem Zeug und so, ja. Du bist wohl neu hier, sag ich, ja. Sagte, willst du mit zu uns essen kommen? Sag ich, gerne. Also Essen war mein Ding. Gerne. Und dann haben die mich zum Essen abgeschleppt. Die gehörten zur landeskirchlichen Gemeinschaft, ja. Und nach dem Essen gab's Westpudding. Das war gut. Und die Renate sagte zu mir, Jürgen, wir wollen dir mal was sagen, und zwar, wenn du Wäsche zu waschen hast oder wenn du krank bist, kannst du gerne zu uns kommen. Und ihr könnt euch vorstellen, was in der ersten Zeit mit mir war, oder? Ich hatte viel Wäsche. Ich war öfter mal krank. Ich habe es genossen, bei dieser Familie zu sein, die mich einfach, ich sag's mal, in die Gemeinde hinein geliebt haben. Dass ich am Tag zuvor zu Christus gekommen bin, ihr Lieben, ist die eine Geschichte, die Menschen zu Jesus zu führen. Aber dass wir in unseren Gemeinden sitzen, das ist der zweite Punkt. Dass wir den Neuen von außen begegnen, mit offenem Herzen und offenem Kühlschrank. Und ich weiß, es ist eine Herausforderung. Es war eine evangelische Kirche, waren evangelische Christen. Wären sie katholisch gewesen, wäre ich heute vielleicht ein guter Katholik. Wären sie Baptisten gewesen, würde ich heute vielleicht nah am Wasser wohnen. Ihr Lieben, es geht nicht so sehr darum, welche Kirche wir angehören, sondern darum, ob Christus in uns lebt und ob seine Liebe von uns Besitz ergriffen hat. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab. So sehr hat Gott geliebt, dass er gab, um es ganz kurz auszudrücken, Liebe gibt. Liebe will geben. Als meine Frau noch jung und ledig war und eines Tages im Mai durch die blühenden Landschaften der Oberlausitz ging, da war ihr Herz voll, sie ist so naturverbunden und sie liebt Natur und Kreativität und ach, das ganze Jahr. Und ihr Herz war so voll von all dem Schönen, sagte sie, und auf einmal war so eine starke Liebe in ihr, aber sagte, da war niemand, mit der sie diese Liebe teilen konnte. Ich sage euch, was für ein Glück, dass ich ihr begegnet bin. Hä? Jetzt hat das, hat ja wunderbar, ja? Seit 33 Jahren, so seit 36 Jahren sind wir zusammen, seit 33 Jahren verheiratet, genau, ja? Ihr Lieben, das ist doch mein Erleben, ja? Wenn die Liebe Gottes in unserem Herzen ist, und Römer 5,5 sagt Folgendes, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Wir müssen gar nicht nochmal auch beten um mehr Liebe, weil die Liebe Gottes ist bereits ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Die Liebe Gottes, die Christus ans Kreuz gebracht hat. So sehr hat Gott geliebt. Diese Liebe ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Was heißt das? Liebe fragt nicht, was kostet das? Sondern Liebe will geben, Liebe wird kreativ, selbst unter den Umständen von Corona suchen wir die Liebe an die Nächsten weiterzugeben. Und es gibt verschiedene Möglichkeiten. Gott lässt uns noch immer kreativ sein. Ja, auch unter den heutigen Umständen schenkt Gott uns eine Kreativität, wie wir die Liebe zu dem Nächsten bringen können, wie wir sie ausleben können. Gott wurde und wird persönlich, indem er in unserem Leben Einzug gehalten hat. Das verändert einfach alles. Und darum geht es. Von Anfang der Bibel bis zum Ende. Überall, wo Gott auftaucht, da ging es um Veränderung, ging es um Ermutigung. Da waren so viele Personen, die in Notlage gekommen sind, warum auch immer, ob selbstverschuldet oder auch eigenverschuldet. Aber da, wo Gott hineinkam, wo Gott hineingebetet wurde in die Situation, wo Gott kam, kam Veränderung. Und ihr Lieben, wenn wir beten, können zwei Dinge passieren. Entweder verändert Gott die Situation oder er gibt uns die Kraft, hindurchzugehen. Beides. Entweder verändert Gott die Situation oder er gibt uns die Kraft, auch durch schwere Zeiten hindurchzugehen. Wir haben eine begründete Hoffnung, ja, wir sind eine GmbH, heißt das, glaube ich, ne? Eine Gemeinschaft mit begründeter Hoffnung, ne? Die hat eine Auswirkung auf unser Leben. Und da ist es wichtig, dass wir uns inspirieren lassen und auch mal einen Impuls nachgehen, im Blick auf den Nachbarn, im Blick auf was weiß ich. Manchmal hat man verrückte Ideen. Meine Frau hat immer öfter solche verrückten Ideen. Dann bastelt sie irgendwas und bringt das in Form und schreibt was dazu. Und die Leute sind jedes Mal hinterher geflasht und berührt, ja, weil es auch so oft in die Situation hineingesprochen hat. Ich habe das mal erlebt vor Jahren. Mitarbeitertreffen, wir haben für Silvester vorbereitet, waren mehrere Mitarbeiter, also so 80, 100 Mitarbeiter in einem Saal versammelt. Und ja, hatten dann eine Lobpreiszeit abends, einen Lobpreisabend. Und in der Lobpreiszeit spricht Gott zu mir. Ich soll einem bestimmten Mädel hier im Raum etwas Persönliches sagen, aber vor allen anderen. Und ich habe mich erst gewunden, also ich habe nicht darum, dass Gott zu mir redet, ja, so ist es nicht, ne? Aber es war richtig stark, das Drängen. Irgendwann bin ich zum Mikrofon vor. Man muss dazu nur sagen, dieses Mädel, es war eine junge Frau, kennt ihr den Begriff Buschikos? Sie war so ein bisschen Küchenmitarbeiterin. Ich stelle mich vorne hin, ich suche sie in der Menge, hat auch noch einen sehr ausgefallenen Namen. Ich suche sie in der Menge, finde sie, nenne ihren Namen vor allen anderen und sage, ich soll dir etwas ausrichten vom Vater. Ich soll dir vom Vater aus sagen, Vater hat dich lieb. So wie du bist deine geliebte Tochter. Und ich sage es dir jetzt nochmal ganz klar, ihr Name gesagt, Vater hat dich lieb. Und bricht sie zusammen auf dem Stuhl und fängt an zu heulen, eine halbe Stunde. Nach einer halben Stunde kommt sie ans Mikrofon vor und sagt, das hat mir mein Leben lang noch nie jemand gesagt. Ihr Lieben, manchmal sind es die einfachen Dinge, wie Gott persönlich wird. Indem er dich benutzt, damit ich die Liebe Gottes dem Nächsten bringe. Da war etwas kaputt. Gott hat es wieder geheilt. Da war etwas ohne Hoffnung. Aber Gott hat einen Ausweg aufgezeigt. Mein persönliches Bekenntnis. Ich gehe jetzt 37 Jahre mit dem Herrn. Er ist
so gut. Er ist ein Gott voller Güte und Gnade, jeden Tag neu. Er hat mein Leben mit Freude gefüllt, mit Hoffnung. Wenn ich schwach bin, ist er stark. Wenn ich Angst habe, hat er keine Angst. Wenn ich falle, hebt er mich auf. Er hat mich von der Straße geholt und meine Würde wiederhergestellt. Er hat aus einem abgeschriebenen Versager einen Mann Gottes gemacht, der heute anderen Menschen dienen darf, damit auch ihr Leben in Ordnung kommt, damit sie auch von dieser Hoffnung erfahren. Er hat mich gesegnet mit einer wunderbaren Frau. Und weil Christus auch in ihr lebt, habe ich durch sie viel Ermutigung, manchmal auch Ermahnung, erfahren. Ich habe viel Ermutigung erlebt, mein altes, negatives, hoffnungsloses Denken hinter mir zu lassen. Er hat mich nicht danach behandelt, was ich verdiene, sondern hat seine Gnade überfließen lassen. Er hat mich nie dazu angeleitet, zu tun, was falsch war. Wenn es etwas zu verändern gab in meinem Leben, dann hat er mir das Wollen und das Vollbringen geschenkt. Er hat mir die Kraft gegeben, zu tun, was er mir gesagt hat. Er ist würdig, dass wir ihn anbeten. Er ist würdig, dass wir ihm nachfolgen, ohne Wenn und Aber. Er ist würdig, dass wir ihm jeden Tag Danke sagen für seine Güte, für seine Treue und vor allem für seine persönliche Liebe zu uns. Er ist würdig, dass wir unser Leben niederlegen und mit ganzem Herzen und Verstand ihn lieben, ihn dienen, für ihn leben und wo es notwendig ist, auch für ihn zu sterben. Er ist würdig, dass er in und unserem Leben und durch unser Leben persönlich sichtbar gemacht wird in dieser Welt. Amen. Und wir danken dir, Herr. Du bist der Gott, der persönlich gekommen ist, um uns die Liebe des Vaters zu zeigen. Und danke, dass diese Liebe bei uns persönlich angekommen ist und ankommt und dass du uns heute Abend auch einlädst, wieder persönlich zu dir zu kommen, damit du uns ansprichst, damit du uns ermutigst, damit du unser Leben veränderst. Danke, dass du uns, dass du mich, jeden von uns, persönlich meinst, wenn du uns zusprichst: Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Amen. Wir haben heute Abend hier zweimal Jürgen Werth. Was haben wir gemeinsam? Den Namen. Wir haben auch beide ein Telefon mit einem angebissenen Apfel drauf. Wir stehen dazu. Wir glauben beide auch an den Herrn Jesus Christus, der unser Leben verändert hat. Aber es gibt Unterschiede. Wir haben unterschiedliche Aufgaben, unterschiedliche Lebenswege. Und das ist so wichtig, auch wenn wir dadurch zusammengefunden haben, dass wir den gleichen Namen haben. So sieht Gott uns doch ganz unterschiedlich. Du bist du.